Ja, auch von meiner Seite guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir haben heute wir machen weiter mit dem Thema, was wir letztes Mal schon vor 2 Wochen angesprochen haben. Warum können wir nicht miteinander auskommen? Die große Frage ist, was passiert? Warum ist das so, dass wir als Gläubige, als Männer und Frauen und als Gemeinde oft miteinander nicht auskommen? Was hindert uns daran? Und meine große Frage ist, warum zieht es alle von uns Sonntag für Sonntag in die Gemeinde? Was erwartest du von der Gemeinde? Ist es wegen unserer Tradition, weil wir uns von Kindheit so gelehrt worden sind, dass wir in die Gemeinde gehen? Also ich weiß, Traditionsgemeinden gibt es und ich hoffe, dass wir das nicht sind, obwohl Tradition gut sein kann, aber hoffentlich nicht deshalb. Oder ist es, um unser Gewissen zu beruhigen, wenn wir einmal die Woche in die Gemeinde kommen? Ist es, weil deine Eltern gehen und deshalb gehst du mit, auch um deine Freunde dort zu treffen? Warum gehe ich sonntags in die Gemeinde? Ist es, weil ich dort Brüder und Schwestern habe, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben und von Gottes Wort hören, um ihr Leben nach seinem Vorbild zu leben? Ich glaube, das ist das Ziel. Ist es nicht die Einheit durch Jesus Christus, der wir nachstreben? Es ist nicht die Einheit in und durch Jesus Christus, der wir nachstreben. Was haben wir, wenn wir nicht das Leben zusammen haben? Was haben wir, wenn wir nicht das Leben zusammen haben? Lass uns 1. Petrus 3, Verse 8 bis 12 nochmal lesen. Und dann werden viele dieser Fragen hoffentlich beantwortet, dadurch, dass wir herausgefordert sind, daran mitzuwirken, Einheit und Gemeinschaft in Jesus Christus zu haben. Hier schreibt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 8 bis 12: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, von brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie die nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten und seine Ohren hören auf das ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böse tun. Lass mich beten. Vater Herr, wir möchten dir vom Herzen danken, dass deine Augen auf den Gerechten gerichtet sind und dass du Böses grundsätzlich ablehnst. Gleichzeitig danken wir dafür, dass du uns den Geist und dein Wort gegeben hast, zu verstehen, wie wir uns als Christen einander gegenüber verhalten sollen und auch in dieser Welt leben sollen. Und so bitte ich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass unsere Augen öffnest, dass wir auch unsere Ohren öffnest, dass wir hören und sehen und verstehen, was unsere Aufgabe ist und woher wir unsere Kraft erhalten, Herr. In Jesu Namen. Amen. Petrus betont in Vers 8 5 Tugenden, wie wir uns als Christen einander gegenüber verhalten sollen. Er sagt es ganz einfach: Seid alle gleichgesinnt, seid alle mitfühlend, habt alle brüderliche Liebe, seid alle barmherzig und seid alle gütig und behandelt einander, mit anderen Worten, gütig. Immer wenn es einen ungelösten Konflikt in der Gemeinde gibt oder zwischen Menschen, als Christen, dann liegt das meistens daran, dass wir diese 5 Dinge nicht berücksichtigen. Uns fehlt diese 5 Aspekte: seid alle gleichgesinnt, seid mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Wir haben das letztes Mal schon besprochen und haben uns ist aufgefallen, wie schwierig das manchmal zu sein scheint, genau diese Dinge zu tun, die Gott uns einfach gesagt hat und die uns auch befähigt hat, das zu tun. Aber hier in diesem nächsten Abschnitt geht er weiter. Jetzt gibt er uns Richtlinien für das Miteinander. Wie sollen wir miteinander also umgehen? Was sollen wir tatsächlich tun? Wie kommen wir miteinander aus? Was sollen wir tun in einer feindlichen Welt? Und dies bezieht sich hauptsächlich auf die Ungläubigen. Wie wir als Gläubige uns den Ungläubigen gegenüber verhalten sollen. Vergelte nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, hört gut zu, Segen zu erben. Das ist die richtige Antwort auf einen Konflikt. Hier ist es die richtige Reaktion, wenn man zu Unrecht angegriffen wird von jemandem, zum Beispiel von einem Geschäftspartner, zum Beispiel von einem Lehrer, von der Bank, Polizei, Gericht, Freunde oder Freundin, Ehepartner, Kellner, Verkäufer, wie auch immer. Wenn wir schlecht behandelt werden, ist die biblische Reaktion aller Gläubigen auf einen feindseligen Ungläubigen ist, nicht Böses mit Bösen vergelten, sondern im Gegenteil zu segnen. Das Prinzip ist, konträr zu dem, was sie uns antun, sollen wir segnen. Wie geht das? Wie können wir das machen? Wie können wir segnen? Für einige sagen, das ist ganz einfach. Ich bin einfach nett zu dem, egal wie er sich über mir verhält. Aber das ist nicht die generelle Einstellung, die wir heutzutage finden. Wir sollen nichts Böses oder Beleidigung erwidern, sondern im Gegenteil segnen. Es scheint, dass das Hauptmerk Aufmerksamkeit in Vers 9 eben auf die Ungläubigen liegt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gläubiger einen anderen Gläubigen bewusst verletzen möchte. Aber leider ist das nicht mehr der Fall. Wir finden auch das, und dann muss man eben in Frage stellen, ist dieser Gläubige tatsächlich gläubig, wenn er das tut, was konträr zu Gott ist? Weil Gott sagt, wenn wir falsch behandelt werden, ich weiß jetzt, guckt ihr alle und sagt, wow, von uns wird erwartet, dass wir die segnen, die uns Böses tun oder uns verleugnen? Genau das sagt die Bibel. Und wenn jemand das nicht tut als Christ, dann dürfte man sich die Frage stellen, versteht er das nicht oder ist er tatsächlich nicht wirklich gläubig? Weil, lass uns mal zurück zum Evangelium kommen. Was ist denn das Evangelium? Als wir noch Sünder waren, ist Gott für uns gestorben. Als wir noch Sünder waren. Genau das hat uns gerettet. Wie können wir dann nicht genau das Gleiche unseren Brüdern und Schwestern tun und sogar Ungläubigen, wenn Jesus sein Leben dafür gegeben hat? Das ist die große Frage, die uns hier gestellt wird. Petrus spricht über deine Reaktion auf ungerechtes Behandlung und das hauptsächlich von Ungläubigen. Petrus sagt wörtlich, wenn ein Gläubiger sich nicht mit Bösen auf Böses wehrt, soll er damit auch gar nicht erst anfangen. Das ist also dieser Bezug, den er hier in diesem Vers macht, Vers 9. Wenn jemand dich böse behandelt oder schlecht behandelt, dich verletzt, dann sollst du auch gar nicht erst so falsch reagieren. Du musst einfach wissen, das ist nicht die Reaktion, die ich haben soll. Wenn aber ein Christ sich auf Böses mit Bösen wehrt, soll er gleich damit aufhören, sofort stoppen. Es gibt kein Argument, aber zu sagen, der hat das und das gemacht. Die Kosten, der Preis, das ist nicht die Frage. Es geht hier um Leben, ewiges Leben. Ich habe meinen Freunden immer wieder gefragt, was ist, wenn ein Nachbarskind um deinen neuen BMW geht und mit einfach ein schönes Bild drauf malt. 50.000 Euro Wagen. Wie sieht das damit aus? Ist das der Preis zu hoch? Zu der Zeit, wo ich im Master Seminar war, da ist ein Freund von mir eine Geschichte erzählt und er hat dafür gebetet, dass seine Frau und Kinder zum Glauben kommen. Und er sagt, egal was passiert, ich möchte, dass sie gerettet werden. Und die Kinder hatten einen Unfall. Die waren im Glauben. Die Kinder waren im Glauben. Der Mann war nicht im Glauben. Und die Mutter hat gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und auf dieser Fahrt, die kam zurück von einer Reise, sind beide Kinder tödlich verunglückt. Die Mutter nicht. Sie blieb am Leben. Und diese Situation hat ihn zum Glauben geführt. Weil er gemerkt hat, ich muss mein Leben dem Herrn geben. Und da sagte ich, der Preis ist riesig hoch. Aber alle von denen sind gerettet. Alle von denen haben ewiges Leben. Petrus spricht also um unsere Reaktion. Wenn wir also etwas, wenn wir böse reagieren, sollen wir sofort aufhören. Ihr wisst, wir wissen laut der Schrift, es ist falsch, Böses mit Bösem zu vergelten. Egal was. Auch die Mutter mit dem Kind, wenn das Kind dich nicht gehorcht ist. Du darfst, das ist nicht unser Ziel, Böses mit Böses zu vergelten. Oder wenn ein Vater ein ungehorsames Kind hat und seine Nerven durchbrennen und er sagt, weiß ich, und dann rechtfertigt er sich auch noch darüber. Das Wort böse beschreibt jemanden, der die Eigenschaft hat, schlechte zu sein. Nicht nur jemand, der schlechte Worte sagt oder schlechte Dinge tut. Der Mensch, von dem hier gesprochen wird, die Petrus hier beschreibt, sind böse bis auf den Knochen. Die sind absolut böse. Deshalb glauben wir das und sind wir überzeugt, dass es von Ungläubigen hier spricht. Und Römer 12, Vers 17 sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf darauf bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Und hier aller Menschen gut ist. Nicht nur weniger Menschen gut ist, sondern aller Menschen gut ist. Vergeltet nicht wörtlich Böses mit Böses oder Beleidigung zurückgeben. Also wir wollen auch nicht wieder beleidigen, wenn einer uns beleidigt hat. Das Wort Beleidigung bezieht sich hier auf eine Art von Rede, die einen beleidigten Angriff gegen jemanden darstellt, indem er eine Person oder eine Gruppe verflucht oder diffamiert und einfach schlecht macht. Dann müssen wir wissen, das machen wir nicht. Wir halten uns zurück. Wir sollen am besten die Klappe halten. Erinnere dich noch einmal an das Beispiel Christi in 1. Petrus 2, 23. Schlag das mal auf. Lest mal, was da steht. Da werdet ihr erstaunen, was ein Beispiel uns Petrus gegeben hat. Als er geschmäht wurde, schmähte Jesus nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Was ist Gottes Richtlinie in einem Konflikt? In einem Konflikt, ganz einfach, vergeltet nicht, vergeltet nicht. Tut nicht etwas gegen sie. Ich habe gestern die Demonstration hier draußen gesehen. Ihr wisst, das ist ein besetztes Haus. Und da waren 2000 Polizisten hier in dieser Gegend mit Krankenwagen. Und da waren viele Verletzte auch, weil die das Haus versuchen zu räumen. Und scheinbar ist das jetzt auch still dort. Aber ich muss mir vorstellen, wie müssen die Polizei, für 2 Tage wurden die angeschrien und heruntergemacht. Und die haben nicht reagieren dürfen. Und die müssen sich verletzen lassen. Wenn das die Polizei kann. Wir als Christen haben ewiges Leben bekommen. Wie können wir dann negativ reagieren auf Leute, die uns angreifen? Auch jetzt gerade in Covid. Die können gar nicht anders reagieren, die Menschen. Weil die wissen gar nicht anders zu reagieren. Wir wissen es aber. Wir wissen das. Der Begriff Segen bedeutet, dass andere zu loben oder Gutes über sie zu sprechen. Es bedeutet aktiv, und hört so, aktiv freundlich zu sein oder Freundlichkeit zu zeigen und Gottes Wohlwollen gegenüber ihnen hervorrufen. Unser Verhalten produziert ein Zeugnis Gottes in dieser Welt. Verstehst du, was Petrus hier beschreibt? Diejenigen, die angegriffen werden, dich verfolgen, dich beleidigen, die sollst du nicht zurückschlagen oder beleidigen, sondern du sollst gut über sie sprechen und sie segnen. Die Antwort der Christen auf Böses ist einfach, Gutes mit Bösen vergelten. Gutes mit Bösen vergelten. Ich habe in vielen Situationen Schwierigkeiten auch gehabt, wo ich im Beruf, als Koch gearbeitet habe oder als Kellner im Management. Und da haben die Leute mir verboten, über Christus zu sprechen bei der Arbeit, weil die sagen, das lenkt ab. Da habe ich gefragt, darf ich denn wenigstens antworten, wenn die mich fragen? Ja, das darfst du. Manchmal sind die Antworten länger gewesen, als sie sollten. Aber der Punkt war, ich habe mich dran gehalten, so viel wie möglich. Ich habe mich absolut dran gehalten. Ich habe nichts, habe immer nach der Arbeit mit denen drüber gesprochen, wenn einer noch Interesse hatte, über meinen Glauben zu sprechen. Was ich aber dadurch erreichen durfte, weil dass sie mir vertraut haben. Ich habe ja keinen Schaden angerichtet, aber sie haben mir vertraut. Und am Ende, kurz bevor ich nach Amerika gefahren bin, um mal und Shell zu heiraten, habe ich jeden da Manager eingeladen zum Essen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Die Reaktion war verrückt, weil in gewisser Weise, die haben das gehört, haben sich bedankt, aber nichts gemacht. Und ich habe gedacht, Mann, diese Leute, was passiert mit denen? Die haben das Evangelium gehört. Und die wissen, was richtig ist, aber als Menschen handeln die manchmal nicht gerade gut. Und das war im Sheraton Frankfurt. Und dann ist eine Gruppe von denen nach Beirut, haben das Sheraton in Beirut übernommen, das ein Riesenhotel ist. Und da gab es ein Riesenfeuer in dem Hotel. Und durch dieses Feuer, weil einige Feuerausgänge, also Fluchtwege verstellt waren, kamen sie alle ins Gefängnis. Und da habe ich für sie gebetet, dass Gott ihnen jetzt zeigt, was den Herrn zeigt und sie übermittelt. Ich habe nie wieder was von denen gehört. Normalerweise in so einer Situation werden die Leute meistens freigekauft von den Botschaften oder sie werden lange, lange im Gefängnis sein, weil die tragen die Verantwortung für solche Sachen, auch wenn sie es nicht waren. Also, wir sollen segnen. Wir sollen Gutes mit Bösen vergelten, nicht mit Bösen vergelten. Wenn immer dich das Bedürfnis fragt, dich zu rächen, musst du verstehen, dass die Vergeltung ein Zeichen von geistlicher Unmündigkeit ist, während Zurückhaltung ein Zeichen von Reife ist. Wenn wir vergelten, ist es ein Zeugnis von Unreife, geistlicher Unreife. Denn geistliche Reife ist bereit, die Angriffe des Feindes einzustecken. Also die Frage ist, wie kann ich andere segnen? Das ist die große Frage. Wie können wir andere segnen? Du kannst andere segnen, indem du sie bedingungslos liebst, wie Jesus dich geliebt hat. Lieb sie. Mach einfach dir ein, ich werde nicht streiten. Ich werde sie lieben, egal was ist. Auch wenn deine Eltern dich über Jahrzehnte nicht so behandelt haben, wie du es dir gewünscht hast. Oder wenn du in der Lehre oder beim Arbeitsplatz nicht richtig behandelt wirst oder sogar von Schülern oder sogar von Pastoren, ist das kein Grund, anders zu reagieren, als dankbar zu sein. Du musst entscheiden, bedingungslos zu lieben. Erinnere dich daran, wie Petrus Jesus in Matthäus 18, was da gesagt wird. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meine Brüder vergeben? Der gegen mich sündigt. Wie viel mal? Bis siebenmal, sagt er. Siebenmal vergebe ich ihn? Nein. Jesus antwortete ihm. Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben. Das bedeutet, unbegrenzte Vergebung muss von deiner Seite da sein. Und das steht nicht, ob er um Vergebung gebeten hat. Du musst diese Einstellung haben, den zu vergeben. Dann erzählte Jesus die Geschichte vom Sklaven, dem sein Herr als seine Schulden vergab, der aber denen, die ihm Geld schuldeten, nicht vergab. Also er hat seinen Schuldnern, er hat den Jünger oder den Sklaven befreit von seiner Schuld, aber er selber, der Sklave, hat seinen anderen nicht vergolten und wollte, dass sie zurückzahlen. Und schloss das Gleichnis mit dem Vers 18,35. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht euren Bruder oder seinen Bruder vom Herzen seine Verfehlung vergebt. Das ist eine Warnung hier. Grundsätzlich, die Einstellung, die wir haben sollen gegeneinander, ist immer eine herzliche, liebende Einstellung. Und selbst mit Ungläubigen. Euer Herr und Meister hat alle deine Sünden vergeben. Wie könnten wir dann nicht auch die wenigen Sünden vergeben, die andere gegen uns getan haben oder begangen haben? Das ist hier die große Frage. Das Evangelium verlangt, dass wir Böses mit Gutem vergelten. Das ist die Aussage des Evangeliums. Und dann sagt er hier, sagt Petrus Folgendes, denn ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen erbt. Wörtlich, ihr wurdet berufen, um ein freies, kostenloses Geschenk zu erhalten. Er sagt nicht, Es ist interessant, er verweist dann auf das, was Jesus bereits getan hat. Dazu seid ihr berufen, ihr habt es schon. Wie könnt ihr nicht anderen gegenüber euch richtig verhalten? Der Grund, den Petrus für eine solche positive Reaktion auf feindselige Verhalten, ist die Berufung des Gläubigen, einen Segen zu erben. Welcher Segen? Der Berufung, das ist die Bekehrung, die wir erhalten haben, von der Petrus in 1. Petrus, die ersten zwei Kapitel, so immer wieder spricht. Er spricht immer wieder von den Segnungen, die wir erhalten haben, in unserer Errettung, Bekehrung. Es ist eben, wie gesagt, das vierte Mal bis zu diesem Punkt, wo er davon spricht. Gott sagt dir, dass der Grund, warum du denen, die dich persönlich beleidigen oder verletzen, segnen sollst, ist deshalb, weil du eine so große Erlösung erhalten hast. Uns ist eben alles vergeben worden. Ihr habt Barmherzigkeit statt Zorn bekommen, Freiheit statt Sklaverei, Adoption statt Ablehnung, Sicherheit statt Gefahr, ewige Freude statt ewige Verdammnis. Das sind die Gegenüberseiten. Das ist so, diese Lehre ist für uns so wichtig. Gerade ich möchte einfach darauf hinweisen, in unserer Zeit, in der wir leben, die Leute gucken auf uns, wie verhalten wir uns in dieser Welt. Wie verhalten wir uns in dieser Welt? Sind wir die, die ein Zeugnis sind und die ein Zeugnis sind, weil wir segnen, obwohl wir verflucht worden sind oder obwohl wir angegriffen worden sind? Petrus sagt allen Christen: Ihr habt den göttlichen, unverdienten und ewigen Segen der vollständigen Vergebung, eine unbezahlbare Schuld gegenüber einem heiligen Gott und ein himmlisches Leben für immer mit ihm erhalten, statt seines verdienten Zorns und seiner Rache für deine Sünde. Das ist die Gegenüberstellung. Also, wenn jemand dich verletzt oder beleidigt oder etwas Böses an dir getan hat, aus freien Stücken vergebe und gewähre ihn also einfach Vergebung, wie Gott dich auch begnadet hat. Ist das, was wirklich Gott von uns zu jeder Zeit erwartet? Das ist die große Frage, die wir auch haben. Ja, mal eine Situation, aber die konstant? Weißt du überhaupt, was ich erleiden muss? Eine jüdische Tradition sagt doch, lasst ihn dafür bezahlen, Auge um Auge. Hat er das nicht gesagt? Gibt es das nicht in der Schrift, wo es sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ich aber sage, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn er dich jemand auf deine rechte Backe schlägt oder biete ihn auch die andere da, und dem, der mich mit dir vor Gericht geht und dein Hemd nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit, mit dieser Aussage? Ist es nur allegorisch oder ist das wirklich wahr? Das ist, was Jesus erwartet, das ist, was Gott erwartet. Du verpflichtest dich, dich so zu verhalten, wie es in Vers 8 steht. Und folgen den Richtlinien, die auch in Vers 9 sind. Gutes mit Bösen zu vergelten, wenn dir etwas angetan wird, das ist das, was Gott von dir und von uns unserer Zeit erwartet. Er erwartet, dass wir eben richtig handeln. Und Petrus belegt das damit, und besteht mit der Bestätigung, dass wir miteinander auskommen können, in Vers 10 bis 12. Da sagt er, wir können miteinander auskommen. Das ist die Bestätigung zu dem, wie kommen wir miteinander aus. In diesen Versen zitiert Petrus Psalm 34. Und ich lese ihn nochmal vor, wenn ihr genau hinhört. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Interessanterweise, das ist ein Alttestament. Das ist also nicht ein neues Prinzip, das ist ein Prinzip, das konstant da gewesen ist. Petrus verteidigt die Bedeutung des Miteinanders und beweist die Autorität des Miteinanders durch Zitate aus dem Alten Testament. Der Psalm und die apostolischen Kommentare des Petrus zeigen uns drei wichtige Schritte, um die anderen zurecht, mit den anderen zurechtzukommen, die in unseren Leidenschaften oder Verhalten und unsere Beweggründe betreffen. Also, wir haben er möchte einen Wunsch, was er sagt. Dem, in Vers 10, im ersten Absatz sagt er, dem, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will. Das ist, mit anderen Worten, wenn du das willst, dann musst du dich richtig verhalten. David war in der Zeit vor der Flucht vor seinen Gebieten, vor seinen Feinden und hatte Angst, dass er getötet werde, wird. Oder hat, und da hat er, wie ihr wisst, er hat sich nicht gerecht zu der Zeit. Er war auf der Flucht und hat das Leben von Saul nicht genommen. Und da wird darauf hingewiesen, wem das Leben zu lieben und gute Tage zu sehen, das ist die Frucht dessen, wenn du dich richtig verhältst, wenn du Gott als Rächer das alles übergibst. Dann vergesst, und hier sagt er Folgendes, denn vergesse nicht, dass die Person, mit der wir im Streit liegen, wünscht sich ebenfalls das Leben zu lieben und die guten Tage zu erleben. Also er sagt uns, wenn wir die guten Tage erleben wollen und dergleichen, dann sollen wir uns nicht rächen. Und er sagt, aber wenn wir uns doch rächen würden, dann müssen wir einfach verstehen, der andere Person ist genau in der gleichen Situation. Wenn du ihn eben schlecht, wenn du ihn fluchst oder beziehungsweise wenn du ihn Böses mit Böses vergeltst, dann kann er auch nicht diese Tage lieben lernen und gute Tage erleben, weil du ihm im Wege stehst. Du tust ja ihm Unrecht oder du tust ihm, du verfolgst ihn oder du richtest ihn. Du könntest das Hindernis sein, dass ihre Streben nach Glück im Wege liegt. Also das ist das, was wir nicht machen. Wir wollen ein Segen sein. Und das ist genau das, wovon Paulus spricht oder beziehungsweise Petrus spricht. Wenn ihr ein Segen sein wollt, dann seid nicht ein Block oder ein Stein im Weg einer anderen Person. Aber wie ist es möglich, dass das Leben zu lieben und gute Tage zu erleben, wenn man verfolgt wird, wie es hier im 1. Petrus der Fall ist? Die Leute waren alle verfolgt, sie waren auf der Flucht, wenn ihr im 1. Kapitel mal seht, an wen er schreibt, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorhersagen Gottes. Er schreibt an die Verfolgten und er sagt trotzdem, behandelt sie gut, behandelt eure Verfolger gut, ihr sollt nicht euch rächen. Das Leben zu lieben bedeutet, erfüllt zu leben, am Leben der Fülle teilzuhaben, sagt er. Und das bedeutet einfach eine Qualität des Lebens hier zu haben, von dem Petrus hier spricht, die nicht auf die Länge des Lebens angewiesen. Das bedeutet nicht, dass du ein erfülltes Leben hast, weil du nur 80 oder 90 oder 100 wärst. Davon spricht er hier überhaupt nicht. Er sagt, das ist der Christ, der das Leben wirklich in Fülle leben kann, weil er die Gemeinschaft mit Jesus und mit seinen Geschwistern hat. Gute Tage zu sehen bedeutet, ein Leben zu leben, das nützlich und wertvoll ist. Es geht nicht um die Länge des Lebens. Im Gegensatz zu einem leeren oder unbedeutungslosen Leben. Einem bedeutungslosen Leben. Gute Tage hat damit zu tun, ein Ziel und einen Sinn fürs Leben zu haben. Unser Sinn fürs Leben ist, das Evangelium weiterzugeben, die Menschen davon überzeugen, durch dein eigenes Verhalten gerade gegenüber Ungläubigen. Also David und Petrus denken nicht einfach an ein angenehmes, sonnige Tage. Davon spricht er nicht. Das ist genau in vielen anderen Stellen wird das auch deutlich gemacht. Wenn Gott von Segen spricht, geht das nicht darum, den Segen, den wir haben, indem wir ein beruhigtes und freies Leben haben und machen, tun und können, was wir wollen, sondern es geht darum, wirklich Früchte in unserem Leben hervorzurufen. Und das können wir tun, indem wir das Zeugnis des Evangeliums nicht nur bekennen, sondern auch danach leben. Das ist wahr. Zum Beispiel, es gibt als Pastor, als Leiter oder Ältester der Gemeinde, gibt es immer wieder so viele verschiedene Situationen, wo man sagen würde, ich wünschte, dieser Tag würde nicht geschehen oder der wäre vorbei oder du würdest am liebsten jetzt schon beim Herrn sein. Weil das sind problematische Situationen, das wissen wir. Aber das ist nicht immer so und das vergeht und das ist meistens nur eine ganz kurze Zeit. Der größte Teil, den ist ein Segen für uns, weil wir die Frucht dessen erleben dürfen, was Gott durch sein Wort tut an den Menschen. Und dahin müssen wir schauen, das müssen wir uns angucken. Nur Christus würde tatsächlich vorschlagen, dass ein Nachfolger gute Tage haben könne, eine gute Zeit und unter den Bedrohungen der Verfolgung. Aber damit das geschehen kann, müssen wir einige Tage tatsächlich auch unter Druck leben. Es gibt Zeiten, wo von Petrus auch in den vorigen Kapiteln gesagt hat, es ist eine kurze Zeit, in der wir leben, wo es Trübsal geben wird und Schwierigkeiten. Aber generell gesehen können wir, wenn wir auf Jesus blicken, das Gute erleben und sehen. Also, was tun wir, um mal miteinander auskommen zu müssen? Was müssen wir machen? Es gibt tatsächlich nicht nur, wir dürfen nicht nur passiv sein, was er in Vers 10b bis 11 sagt, sondern wir müssen aktiv handeln. Der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Also das ist einfach sagen, wir sollen nicht Trug reden. Er wird sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er sucht den Frieden und jage ihm sogar nach. Er jagt ihn sogar nach. Es gibt nicht nur Worte, sondern auch Taten, die ihr tun müsst. Die Vermeidung oder getan werden müssen, um mit anderen auszukommen, besonders in einem feindlichen Welt. Wir können nicht passiv sein, davon steht das nicht. Wenn du dich nur von allen fernhältst, also in einem Kloster sitzt, das ist nicht die Antwort auf die Sache. Die Antwort auf die Situation ist, dass wir aktiv nach positiv wirken. Wenn du also gegen jemanden was getan hast, dann musst du dich darum kümmern, dass dieser Konflikt beiseite geräumt wird. Dass du alles tust, um diesen Konflikt auszuweichen, beziehungsweise positiv entgegenzuwirken. Mit deinem Mund sollst du eben nichts Böses reden oder die Lippen vor Trug bewahren. Wir sollen Gutes reden. Es ist nicht richtig, Petrus sagt, das genügt nicht, wenn du nur schweigst. Okay? Es geht nicht, du musst aktiv etwas tun. Es gibt keinen Platz für harte, abfällige, unhöfliche Schimpfworte, erniedrigende oder unreine Reden seitens eines Christen, besonders im Konflikt. Besonders im Konflikt. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ist der nächste eine. Anspruch, den Petrus hier setzt, wir müssen wirklich aktiv Gutes tun und dem Frieden nachjagen. Also es reicht, wie gesagt, nicht nur einfach den Mund zu halten. Der Weg zum Glück in diesem Leben beinhaltet beides, sprechen und handeln. Wenn wir ein glückliches, erfülltes Leben haben wollen, was er wovon er hier spricht, dann geht das darum, dass wir aktiv das Gute tun. Reden und tun. Wie wir Matthäus 5 auch gelesen haben. Wir sind bereit, die andere Wange hinzuhalten. Wir sind bereit, den Mantel zu geben, wenn wir vor Gericht gezerrt werden. Sich abwenden bedeutet, sich frei zu halten, aufzuhören, auszuweichen. Du bist im Begriff, einer Katze auf der Straße auszuweichen, sie nicht zu überfahren. Also einige haben ja das Ziel, sie zu überfahren. Aber das hast du eben nicht. Du versuchst, dir Gutes zu tun. Aber ich meine, das ist, wovon er spricht. Es ist eine aktive Handlung. Petrus und David sagen, wenn ihr das Böse seht, dann weicht dem aus. Man weicht aus, um etwas zu verfehlen. Man wendet sich ab, man geht in eine andere Richtung. Wenn da die Demonstration ist, und die mit Steinen schmeißen, dann gehst du nicht dahin, weil du das sehen willst, sondern du gehst aus dem Wege. Du versuchst, dem auszuweichen, aber du gießt noch nicht noch Öl aufs Feuer, indem du etwas ergänzt. Ja, der hat recht, genau so war der, so schlecht hat er dich verhalten. Nein, du versuchst, das zu entkräftigen, du versuchst, ein Friedensstifter zu sein. Weise das Böse zurück. Indem du zum Beispiel nicht auf eine Party gehst, wo du weißt, dass das schlechte Sachen sind, oder nicht den Computer machst du eben aus, wenn eine schwierige Situation kommt oder etwas kommt, was du nicht sehen sollst. Man verlässt das Haus. Man hört auf, ein Freund zu sein, wenn einer schlecht sich verhält gegen einen, beziehungsweise etwas einen mit reinzieht in eine schlechte Situation. Man geht nicht in den Sturm, sondern umgeht ihn. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Flugzeug gesessen habt, wo ein richtiger Sturm vor dir war, also eine große, eine Sturm auf jeden Fall. Und ich habe gesehen, wie wir flogen von Zürich wieder nach Berlin. Und da war diese riesige Wolke, die war so, also höher als 10.000 Meter, schien sie wenigstens. Und er hat einen wirklichen Bogen genommen um diese Wolke rum. Und da habe ich gedacht, ich bin dankbar, dass er das gemacht hat. Ich möchte nicht da durchfliegen. Aber das ist so, was wir manchmal machen. Wir hauen noch drauf auf diese Situation und machen das noch extremer, indem wir uns falsch verhalten, falsche Worte benutzen und nicht das deeskalieren. Und Kinder sind top, die können das super machen. Wenn man mal richtig zuhört bei Kindern, wenn die sich streiten, das geht immer einen Schritt höher, 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 höher. Und dann irgendwann kommen die Fäuste dazu oder weiß ich was, dann reißt der andere was ab. Und am Ende kommt dann der Vater rein und sagt, hör auf, und versucht das Ganze zu schlichten. Nur, dass er sieht hinterm Rücken, oh, warte, also, dass sie weitermachen oder beziehungsweise jetzt ist der Feind der Vater. Nicht die Kinder, weil die wollten wirklich mal ein bisschen raufen. Der Punkt ist aber, genau das tun wir nicht. Wir deeskalieren. Wir versuchen, die Kinder vielleicht auseinanderzureißen, zu holen und mit den Einzelnen zu sprechen, mit denen zu korrektiv zu helfen. Wir haben immer gesagt, wenn Kinder zusammenspielen dürfen, ist das ein Privileg. Weil sie lernen, miteinander auszukommen und einander zu teilen. Petrus befiehlt ihnen sogar, Frieden zu suchen. Das Wort wird für das Jagd auf Wild oder auf Aufspüren von Beute verwendet. So sagt er, so sollen wir, wirklich überlegen und finden, einen Ausweg finden, der positiv ist. Verfolgung bedeutet, sich zu beeilen, sich auszustrecken und danach zu streben, Frieden zu schließen. Das ist, wovon Petrus spricht. Ein Christ sollte einen Frieden stiften wollen. Und das ist die Frage. Wenn du glücklich sein willst, froh sein willst, dann bist du aktiv darum bemüht, Frieden zu stiften in allen Situationen. Glücklich sind die Friedensstifter, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 9. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Diejenigen, die lernen, mit anderen auszukommen, sind diejenigen, die den Frieden suchen und verfolgen. Überlegt euch das. Denkt nicht nur, denkt, wie könnt ihr das fördern? Und was ist der Motiv, warum tun wir das? Was ist unser Motiv, dass wir da überhaupt danach streben? Die Augen des Herrn sind eben gerichtet. Die Augen des Herrn stehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf das Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Was er sagt, er sieht die Leute, die leiden. Er sieht die Leute und er hört auf sie. Er antwortet, er weiß, dass sie ihn brauchen. Aber diese Ungerechtigkeit fördern und das auch tun, das ist das Angesicht des Herrn, spricht hier vom Gericht dass sie gerichtet werden für den. Also auch wenn du meinst, die anderen verstehen nicht, Gott versteht, Gott sieht dein Herz, Gott weiß, was deine Motivation ist. Und er will, dass wir so handeln, wie Jesus gehandelt hätte. Dass er die Menschen liebt, Feinde liebt und dass sie bereit sind für ihn, für das Evangelium zu leiden. Also Gott beobachtet unaufhörlich unser Verhalten, unser Reden, unsere Absichten, unser Streben und sorgt und unsere Sorgen, auch unsere Tränen. Er sieht das alles. Wenn wir meinen, das sieht keiner, er sieht das. Er weiß, was in uns vorgeht. Er weiß, dass du verletzt worden bist. Klar betest du. Du betest um viele Dinge, aber du betest auch darum, dass du bewahrt wirst von diesen Sachen. Und das ist auch, was immer wieder notwendig ist. Aber er sieht das. Und die Ohren des Herrn sind es, die unsere Schreien hören. Er beugt sich buchstäblich nieder, um unser leisesten Flüstern im Gebet zu hören. Wenn kein anderer das sieht, nicht mal dein Ehemann, nicht mal deine Ehefrau, er hört dich. Wenn ein Kind leidet, weil er von den Eltern misshandelt wird, er sieht das. Wenn du in der Schule falsch behandelt wirst, die ganze Zeit, und keiner hört dich, Gott hört dich. Wenn du bei der Arbeit einen ungerechten Vorgesetzten hast, der dich wirklich gewisserweise quält, weil du Christ bist, Gott hört dich. Gott ist immer für seine Kinder da. Vergiss das nie. Jesus ist gestorben, damit er genau darauf reagiert. Aber er freut sich, die Gebete derer zu erhören, die im Gehorsam wandeln, wenn du in Abhängigkeit von ihm für ihn lebst. Er freut sich sogar darüber. Das ist sein Wunsch. Er sucht diese Leute. Und das Gesicht des Herrn, was auf sein Gesicht hinweist, in diesem Zusammenhang steht sein Antlitz für seinen Zorn und sein Missfallen und ist gegen die gerichtet, die Böses tun und sein Wort nicht gehorchen. Das ist das Ende dieses Abschnitts. Was ist deine Motivation, dich zu vertragen? Was ist deine Motivation? Gott kennt dein Herz. Segnet diejenigen, die mit ihm gehen und nach Einheit streben und kämpft gegen diejenigen, die ihm ungehorsam sind, indem er sie Ungerechtigkeit fördern. Mach keinen Fehler, Christus. Fehler Christen sind diejenigen, die gerecht gemacht wurden, werden Rechenschaft und Gehorsam in Gerechtigkeit und Gehorsam leben. Christen, die gerecht gemacht worden sind, werden in Rechenschaft und Gehorsam leben. Das ist das Ziel. Christen haben immer die gegenwärtige Welt in einer gegenwärtigen Welt gelebt. Wir sind nicht die Ersten, die das tun. Alle Christen haben in der gegenwärtigen Welt gelebt. Aber wir können zurechtkommen, das Leben lieben und gute Tage erleben, wenn wir in Abhängigkeit im Geist wandeln und Gottes Wort in seinem, ihm folgen. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Wie Petrus sagt, dass es nicht nur ihn betrifft, sondern er verlangt von mir und euch und uns etwas zu sein, was wir nicht sind. Wir können nicht selber gerecht sein. Wir können es nicht. Wir brauchen Jesus Christus, wir brauchen das Evangelium, wir müssen ihm folgen. Also, Einheit erfordert Arbeit, aber die Frucht ist eine Familie, die man genießt, eine Gemeinde, die man liebt, christliche Freunde fürs Leben und ein starkes Zeugnis für die Verlorenen. Das ist die Frucht dessen, wenn wir Gott gehorchen in diesen Abschnitt. Das ist es, was für die frühen Gemeinden in Apostelgeschichte 2 der Anhalt war. Sie haben alles gemeinsam gehabt. Die haben gelitten zusammen und wurden verfolgt. Aber Gott hat das gesegnet. Die Frage, die wir uns selber stellen müssen, jeder von euch, musst du für Reden oder Verhalten Buße tun, dass die Einheit in deiner Ehe, in deinem eigenen Haus, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde nicht gefördert wird? Bist du bereit, dich zu verpflichten, das Gleiche zu denken, das Gleiche zu fühlen, sich einzugestehen, dass wir gleich sind, gleich zu reagieren und andere als Gleiche zu behandeln? Bist du da bereit dafür? Das kommt deutlich aus Vers 8 hervor. Sind wir bereit, uns als Christen so zu verhalten? Wirst du mit allen Formen der Rache aufhören und versuchen, tatsächlich deine Feinde oder denen, die mit dir in Konflikt stehen, Gutes zu tun? Bist du bereit dafür? Bist du bereit, diese Konflikte außen wirklich entgegenzuwirken, indem du Gutes tust? Bist du Gottes Vergebung deiner Sünden so überwältigt, dass du denen, die dich verletzt haben, auch vergeben willst? Und ich glaube, das ist die Frage, die wir alle haben. Das ist die Frage. Denk dran, wie Jesus mit zu den Pharisäern Lukas 7, 47 gesprochen hat. Darum sage ich euch, ihr vielen Sünden, ihre vielen Sünden sind ihnen ihr vergeben worden, denn sie hatten viel geliebt, spricht, aber wenige vergeben wird, der wenig liebt. Ist dir viel oder wenig vergeben worden? Sieht man das? Lass mich beten. Vater Gott, wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, danke für dein Wort, das so klar spricht. Und wenn wir überlegen, was Petrus selber erlebt hat, wie er die Gnade an sich selber wahrgenommen hat, am Tag der Kreuzigung den Tag vor der Kreuzigung den Herrn verriet bzw. abgelehnt hat und verleugnet hat und später als derjenige dasteht, der uns zuruft, dass wir bereit sind, Böses mit Gutem zu vergelten und ein Segen zu sein. Herr, er hat den Segen an sich selber erlebt durch Jesus Christus. Wir haben ihn auch erlebt durch dich, Herr. Und wir wollen ein Zeugnis sein in dieser Welt, auch wenn die Welt noch so kaputt ist oder noch so böse ist und gegen uns Christen ist aufgrund unseres Glaubens, Herr. Wir wollen dir in allem folgen und ein Segen sein und bitten um deine Gnade in Jesu Namen. Amen.